Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Wenn das Ende kommt, dann fängt die Geschichte an. Jedenfalls, wenn es ums Erben geht. Und ich glaube, wir alle kennen Erbgeschichten. Entweder in unserer eigenen Familie oder wir kennen sie von Freunden und Bekannten. Und meistens gehen diese Geschichten so. Es stirbt jemand, hinterlässt ein kleines Vermögen und dann beginnt ein Streit. Ein Streit, bei dem es nicht nur um den Nachlass geht. Es geht oft um Tieferliegendes, um uralte Wunden, die wieder aufbrechen und so groß werden, dass niemand sie wieder flicken kann. Die klassischen Erbgeschichten machen aus Familien Prozessparteien, aus Verwandten Feinde. Und obwohl es um Erben geht heute Abend hier in der 100, gibt es solche Geschichten nicht. Nachlässe. Erben verbindet, heißt die Sendung. Wolfgang Schiller ist bei mir im Studio, 100 Redakteur.
Hallo Paulus.
Hallo. Es sind tatsächlich Geschichten, in denen Leute durch ein Erbe einen Nachlass zusammenfinden. Wir müssen, glaube ich, erzählen, wie es dazu kam, dass wir solche Geschichten haben.
Ja, wir hatten zwei großartige Geschichten schon ziemlich lange, die wir erzählen wollten und wir hatten irgendwie nicht so richtig einen Platz dafür und eigentlich lassen sich die sehr gut verbinden. Eine Geschichte ist die von Neil, der eine Freundin hat, die, so hat er uns das damals erzählt, eine Bauchrednerpuppe geerbt hat und das hat komplett ihr Leben verändert. Die Geschichte ist ein bisschen anders, aber sie ist trotzdem großartig.
Eine großartige Geschichte. Und dann haben wir noch eine zweite.
Und die zweite Geschichte ist eine Geschichte von Dörte, die schon vor Jahren schon mal ein kleines Stück gemacht hat über dieses Lautarchiv, das es in Berlin gibt. Ein
Archiv. Wir hören mal was. Das ist ein Stück aus dem Lautarchiv?
Genau, also man hört, das sind Wachsplatten wahrscheinlich oder eine Schellackplatte, das weiß ich nicht genau. Es hört sich eher so nach einer Wachsaufnahme
ganz
an. Also
alt.
Aufnahmen vom Anfang des 20. Jahrhunderts, als man überhaupt erst begonnen hat und aufnehmen konnte. Und dieses Archiv hat eine sehr bewegte Geschichte und die erzählt sie uns.
Erben. Das ist das Thema heute in der Radio Wissen. Wir haben außerdem noch zwei Geschichten. Ein Erbermittler erzählt uns von seinem bewegendsten Fall und wir hören eine heftige Geschichte einer unentdeckten Erbkrankheit. Am Mikro Paulus Müller.
Die Radio Wissen.
Ulrike Weiß hat geerbt von ihrer besten Freundin. Sie hat aber kein Geld geerbt, noch nicht mal einen Gegenstand. Was sie geerbt hat, als die Freundin plötzlich starb, war nichts Materielles. Es war sowas wie eine Idee. Eine so starke Idee, dass sie Ulrike Weiß' Leben komplett umgekrempelt hat. Ulrike war Krankenschwester und wurde zur Bauchrednerin und sie wurde glücklich. Nail Al-Saidi erzählt eine schicksalhafte Geschichte über ein ungewöhnliches Erbe.
Ey, Line, es reicht jetzt, hab ehrlich, ne? Jetzt sei doch einfach mal bitte nett zu mir. Ist das wohl irgendwie möglich?
Ja, oder versuch doch mal die Döner-Diät.
Die Döner-Diät?
Ja, du drehst dich so lange im Kreis, bis das Fleisch abfällt.
Fasnacht in Speyer. Auf der Bühne einer Mehrzweckhalle steht die Bauchrednerin Brezelinchen. Auf dem Arm hält sie ihre Puppe Linchen, eine kleine freche Göre, die genauso aussieht wie sie selber. Schwarzes Haar und ein rotkariertes Kleid. Linchen macht die ganze Zeit bissige Bemerkungen. Darüber, dass die Bauchrednerin zu dick ist, über den Glatzkopf in der ersten Reihe oder einfach nur darüber, dass ihr zu viele Menschen im Saal sind. Die Frau, die da auf der Bühne steht, ist meine Freundin Ulrike aus Speyer. Und so habe ich sie noch nie erlebt. Wie sie als Brezelinchen mit einer Puppe Faxen macht und dabei sich und andere in die Pfanne haut.
Dann grüße ich die Verheirateten und ich die Glücklichen.
Ich habe Ulrike vor 8 Jahren ganz anders kennengelernt. Damals war sie Krankenschwester und hatte eine Weiterbildung in Psychotherapie gemacht. Selbst das war schon ein großer Schritt für sie, denn früher war sie richtig schüchtern, sagt sie. Als junge Frau wäre sie nie auf die Idee gekommen, in einen Raum zu gehen, in dem sie keinen kennt. Und jetzt? Ulrike steht rotkariert auf Karnevalsbühnen, 6 Auftritte an einem Wochenende. Als Krankenschwester und psychologische Beraterin arbeitet sie nicht mehr.
Es war wirklich nicht geplant, ja, dass ich Bauchrednerin werde.
Das Leben hat ihre alten Pläne durchkreuzt, erzählt sie. Um genauer zu sein, es war der plötzliche Tod einer lieben und langjährigen Freundin.
Musik. Für mich hat sich das immer so angefühlt, die Katrin ist nicht tot zu kriegen. Die war so kreativer Mensch, ja. Die hat gemalt, die hat Klavier gespielt, die hat Ausstellungen gemacht, die war ständig unterwegs, die Frau hatte eine Energie, das war unglaublich. Ja. Und der Schock dann, dass sie das selbst herbeigeführt hat, sich tot zu kriegen. Puh. Das war einfach ein Riesenschock für mich.
Wir sitzen daheim bei Ulrike im Arbeitszimmer vor dem Rechner. Sie zeigt mir ein Foto von Katrin. Sie posiert darauf als Engel vor einem Spiegel mit dunkelbraunem Lockenschopf und Schmollmund.
Ich suche Katrins Klavierstück.
Komponiert hat es Katrin.
Eigentlich dachte ich, hatte ich jetzt so ein bisschen Angst davor, das mir auch zu hören. Und bin auch sehr berührt gerade, ja. Und habe aber eben, als ich zugehört, so gedacht, irgendwie, das hat schwere Töne dabei, aber es hat auch was sehr Beschwingtes dabei, was ganz Leichtes, ja. Ja, und so ist die Erinnerung an die Katrin.
Katrin hatte einen derben Humor, erzählt mir Ulrike. Für jeden Spaß war sie zu haben. Egal ob auf der Reeperbahn beim Mädelsabend oder daheim, wenn es was zu feiern gab. Gelegentlich war auch eine Bauchrednerpuppe dabei. Ein Mädchen mit lockigem Haar. Fast schon ein Ebenbild von Katrin.
Katrins Puppe wurde ab und zu mal rausgekramt. Aber selbst, dass sie jetzt Bauchreden gemacht hat oder ja, in die Richtung irgendwas gar nicht. Ne? Die war bei Katrin im Schlafzimmer und wenn wir irgendwelche Festle gefeiert haben oder Katrin hat Geburtstag gehabt, dann haben wir so ein bisschen Blödsinn damit gemacht und dann war die aber wieder weg.
Vor 3 Jahren hat sich Katrin das Leben genommen. Warum, weiß keiner. Es gab keine Anzeichen, keinen Hilferuf und auch keinen Abschiedsbrief. Ulrike erfährt von Katrins Tod, als sie auf der Arbeit ist in der Psychiatrie. Sie hat an diesem Abend Bereitschaftsdienst und muss die Nacht dort verbringen. Den letzten Rundgang hat sie gerade hinter sich, als das Telefon klingelt und sie die schlimme Nachricht erhält. Ulrike ist im Bereitschaftszimmer allein mit Schock und Trauer. Sie ruft ihren Freund an, ist aufgelöst und ganz außer sich. Irgendwann schläft sie tränenüberströmt ein.
Ich werde auch diese Nacht natürlich nie vergessen, weil in dieser Nacht war dann der Traum. Dieser, ja, berühmte Traum, kann man fast sagen, in dem ich eben geträumt habe von ihr. Und auf einmal war in diesem Traum diese Puppe da. Ich weiß, dass Katrin da war, auf der Couch und die Puppe nebendran. Und dann kam ich irgendwie dazu und dann saß ich mal auf dieser Couch und viel mehr ist nicht mehr da. Ja, aber das war so präsent dann, als ich aufgewacht bin, ja, dass ich Katrin und diese Puppe und Katrin, ich meine, ich bin ein bisschen in Psychologie geschult, ja, es kam sofort irgendwie in mir hoch. Was hat denn das jetzt zu bedeuten?
Am nächsten Morgen wacht Ulrike schweißgebadet auf. Das Bild von der Bauchrednerpuppe hat sich irgendwie bei ihr eingebrannt. Nach dem Dienst fährt sie nach Hause und setzt sich sofort an den Rechner. Sie spürt in sich, warum auch immer, nur noch diesen einen Gedanken. Sie will so eine Puppe haben, wie Katrin sie hatte.
Erst war ja, glaube ich, so der Gedanke, wo hatte Katrin diese Bauchrednerpuppe her, die aussah wie sie. Ja? Also Katrin hatte ganz viele Locken. Ne, so ein richtiger Lockenkopf. Und ich weiß noch, ich habe geguckt nach einer Puppe mit Locken, mit dunklen, schwarzen Locken. Und ich habe keine gesehen. Und klick dann so weiter und sehe Linchen. Und Linchen guckt mich an. Da wusste ich ja aber noch gar nicht, dass es Linchen heißt. Ja? Das war einfach, es war eine Puppe.
Ist es ein Teil der Trauerverarbeitung, was sie damals angetrieben hat, eine Puppe zu suchen? Oder der verzweifelte Versuch, noch irgendetwas von ihrer Freundin zu retten? Ulrike weiß das heute nicht mehr so genau. Aber die ganze Zeit hat es sich für sie so angefühlt, als ob ihr die tote Freundin eine letzte Botschaft mitgeben wollte. Ein Vermächtnis. Verschlüsselt in einem Traum. Und nun war es an Ulrike, damit klarzukommen. Und der erste Schritt zur Lösung war eben, eine Bauchrednerpuppe zu kaufen. Ulrike ersteigert sie für 36 Euro.
Sie war nicht so teuer, aber sie ist sehr wertvoll. Ja.
Nach Katrins Tod bleibt Ulrike einige Tage zu Hause. Ihr Freund Uwe macht sich Sorgen, weil sie immer wieder von dieser Puppe spricht und sich fragt, was dieser Traum wohl zu bedeuten hat. Die Gedanken lenken sie ein wenig ab von der Trauer. Dann, eines Tages, bringt der Postbote die bestellte Bauchrednerpuppe, die später einmal Linchen heißen wird.
Linchen kam in einem ziemlich kleinen Karton, wo ich noch so dachte, oh Gott, ja, und habe den aufgemacht und sie hatte ein Jeanskleid an und keine Zöpfe und war ziemlich zerknittert, weil der Karton so klein war. Man kann es nennen wie Geburt, ja, weil dieser Karton ging auf und der Schaumstoff hat sich nach oben gedrängt, ja. Und Linchen hat sich dann entfaltet, ja. Ja, und dann saß sie bei mir auf dem Arm.
Ulrike hat jetzt eine Puppe mit breitem Klappmaul, aber immer noch keinen Schimmer, was sie einmal damit machen wird. Ab und zu nimmt sie die Figur in die Hand und macht damit einen kleinen Scherz, um sich aufzuheitern. Ansonsten sitzt die Puppe stumm auf dem Sofa und schaut Ulrike mit fragenden Plastikaugen an.
Dann dachte ich, okay, jetzt habe ich diese Puppe und irgendwie habe ich gespürt, ich muss was mit dieser Puppe tun. Und dann habe ich so in YouTube und gegoogelt, was gibt's denn da so? Und auf einmal war Bauchreden da. Und dann dachte ich, boah, das will ich gern können.
Also, stellt euch vor, das ist Professor Lämmerle.
Ich?
Ja, du heißt doch Professor Lämmerle, oder?
Ja, klar.
Ulrike besucht eine Bauchrednerschule in der Nähe von Ulm und macht einen Anfängerkurs. Sie lernt die Technik, das Schauspielern und vor allem, dass ihr das Bauchreden so viel Freude bereitet wie kaum etwas anderes.
Und wie hat's dir gefallen?
Ich hab gar nicht zugehört.
Ulrike geht mittlerweile wieder zur Arbeit. In ihrer Freizeit übt sie weiter mit Linchen. Sie ist so begeistert vom Bauchreden, dass sie ihre Puppe jetzt auch mal mit aus dem Haus nimmt, wenn sie mit Freunden unterwegs ist oder mit ihrer Blaskapelle, in der Ulrike Trompete spielt.
Dann habe ich im Bus mit dieser ganzen Mannschaft Blödsinn gemacht. Hab die Leute geärgert mit der Puppe. Und da habe ich das erste Mal so gespürt, die reden mit der. Ja, so. Und die müssen lachen. Und der Busfahrer, der war so vernarrt in das Linchen, ja, und wollte, dass Linchen mit ihm redet. Und das waren so die ersten Interaktionen zwischen Menschen, wo ich irgendwie gespürt habe, die finden das voll klasse. Ja, und es erfüllt mich.
Ulrikes Späße kommen so gut an, dass man sie einlädt, auf einem Vereinsfest auf der Bühne zu stehen. Ulrike sagt zu. Und ohne dass sie es ahnt, beginnt damit ihre Karriere als Bauchrednerin.
Das war so der erste Auftritt, aber am selben Tag haben mich, weiß ich nicht, 10 Leute angesprochen, die das gesehen haben und gesagt, magst du nicht bei uns auftreten? Und das war so der Anfang, im Oktober vor einem Jahr.
Im letzten Jahr hat sie uns erfreut. Dieses Jahr ist sie in der Pubertät, ihr Leute. Unser Rätsel und Linchen.
Ahoi!
Die Brezel und das Linchen. So nennt sich Ulrike auf der Bühne. Sie ist die Brezel und die freche Puppe das Linchen. Im Partnerlook tragen beide eine Brezelkette um den Hals. Warum eigentlich?
Ich wohne ja in Speyer und Speyer ist die Brezelstadt. Ich habe dann hin und her überlegt und viele Freunde gefragt. Und irgendjemand warf das so in den Raum, du bist die Brezel und die Puppe das Linchen. Und ich, ja, genau.
Je länger Ulrike nun mit dem Bauchreden zu tun hat, desto stärker merkt sie, dass Krankenschwester und Therapeutin gar nicht mehr zu ihr passen. Bauchreden, das ist für sie pure Lebensfreude. Und die Arbeit in der Psychiatrie dagegen, wo meistens das Leid der Menschen im Mittelpunkt steht, belastet sie zunehmend. Erst recht nach dem Selbstmord ihrer Freundin Katrin.
Es ist mir zu nah gegangen, weil ich war auf einmal Betroffene. Ich habe mit Angehörigen gelitten. Es war diese gesunde Distanz, die der Beruf auch benötigt, konnte und wollte ich nicht mehr aufrechterhalten.
Ulrike wechselt in ein normales Krankenhaus und arbeitet dort weiter als Pflegerin, bis sie sich vergangenes Jahr schwer verletzt.
An unserem Wochenendhäuschen bin ich auf den Bergen so rumgekraxelt und habe ganz große Sandsteine eingefangen, Sandsteine gesammelt Und bin so den Berg runtergelaufen und dabei ist mir ein Rückenwirbel gebrochen. Ja? Ich habe zu schwer getragen. Ich bin quasi unter dieser Last zusammengeknickt. Und es hat mir die Möglichkeit gegeben, jetzt ganz aus diesem Beruf auszusteigen.
Ohne sich dessen richtig bewusst zu sein, hat sich Ulrike über Monate hinweg auf der Bühne ein neues berufliches Standbein aufgebaut. Mir kommt es fast schon so vor, als ob sie ihre Berufung gefunden hat. Und jetzt, wo sie berufsunfähig ist, um Patienten zu pflegen, kann sie in ihrem neuen Traumberuf durchstarten. Verrückt, oder? Und alles begann mit der Botschaft von einer Bauchrednerpuppe im Schlaf.
Das zu träumen in der Nacht, nachdem Katrin gestorben ist, von so einer Puppe, ja, das ist für mich kein Zufall. Das gibt keine Zufälle, ja, das hat so sein sollen. Ja, das geht gar nicht anders. Weil schon schwer ist nicht so. Ja, und ich wäre nicht so glücklich dabei, das zu machen.
Also ich sag dir jetzt etwas. Du bist nur die Puppe.
Ich bin nur die Puppe.
Nein.
Ja.
Nein.
Ich bin nur für die Witze da und du steckst die Kohle rein.
Ulrike macht auf der Bühne mittlerweile Sachen, die sie sich früher niemals zugetraut hätte. Ich kann ihr gar nicht glauben, dass sie einmal scheu war, so wie sie sagt. Dass sie Augenkontakt zu anderen Menschen nie lange ausgehalten hat. Heute blicke ich in die hellen und klaren Augen einer Frau, die ganz genau weiß, was sie will. Und die darauf vertraut, dass schon alles gut gehen wird. Ohne Linchen und das Bauchreden wäre Ulrikes neues Lebensglück wahrscheinlich kaum möglich gewesen. Und so traurig es ist, auch nicht ohne den Tod von Katrin, der Freundin, die sie inspiriert hat mit ihrer Lebensfreude und Kreativität.
Das ist das, was sie mir hinterlassen hat, was ich von ihr geerbt habe. Ja, diese Lebendigkeit und das Kind in sich rauslassen. Ja, und mein Kind, was im Moment da ist, mein Linsche, die ist ganz schön vorlaut und frech und verrückt. Und das macht, das gibt mir einfach total viel. Ja, es macht mich lebendig.
Von Katrins Bauchrednerpuppe hat Ulrike nie wieder geträumt. Das kleine Mädchen mit dem Lockenkopf soll mittlerweile bei Katrins Eltern im Gästezimmer auf dem Bett sitzen. So hat es ihr die Mutter zumindest erzählt, als Ulrike mit ihr kurz nach dem Tod der Tochter gesprochen hat. Seitdem hat Ulrike keinen Kontakt mehr zu der Familie.
Es ist auch so, dass die Familie von Katrin nicht weiß, was ich heute mache. Zu was Katrin mich inspiriert hat, was für Geschenk und Erbe sie mir wirklich hinterlassen hat. Das wissen die nicht und ich habe noch nicht den Mut aufgebracht, das mitzuteilen. Und vielleicht muss es auch gar nicht sein, weil das ist was Katrin mir geschenkt hat. Ich wünsche mir, dass Katrin das sieht, ja. Wie ich mit dem Linsche auf der Bühne stehe und die Leute sich freuen, ja, und ich Energie habe, ich habe dann Energie und Lebensfreude. Das merke ich, ja, jetzt weine ich doch, aber das ist okay, ja, weil sie ist jetzt, wenn man dran glaubt, ist sie jetzt ein Engel, ja, und ist mein Engel. Ja. Ich bin da auf jeden Fall total dankbar für das, was er mir geschenkt hat.
Traum. Berufung. Wenn ein Traum das Leben verändert. Nail al-Saidi hat die Geschichte von Ulrike Weiß erzählt, die von ihrer verstorbenen Freundin gewissermaßen ein neues Leben geerbt hat. Die Radiowissen hier, 100. In den meisten Fällen, na, da ist ja eigentlich alles klar und sehr ordentlich geregelt. Meistens gibt es ein Testament, was regelt, wer was kriegt. Und wenn nicht, dann ist da das deutsche Erbrecht, das klar vorgibt, wer was bekommen soll. Problematisch wird es immer dann, wenn zwar was zu vererben da ist, aber keine Erben. Für solche Fälle gibt es Erbenermittler. Ihr Job, Erben finden, die meist keinen Schimmer haben, dass da ein kleines Vermögen auf sie wartet. Dirk Zeisler ist schon viele Jahre Erbenermittler und hat die Suche nach Erben oft schon gemacht und viel dabei erlebt. Die bewegendste Geschichte hat er für uns in der 100 erzählt.
Hallo Herr Zeisler.
Ja, hallo.
Bevor wir in Ihre Geschichte einsteigen, müssen wir, glaube ich, nochmal genau klären, wie das läuft mit so einer Beauftragung, wie das kommt, dass Sie tätig werden. Also da stirbt jemand, der hat kein Testament und es gibt keine direkten Angehörigen, die da sind, oder?
Gewissermaßen schon. Also zunächst ist es so, dass in solchen Fällen vom Gericht ein Nachlasspfleger eingesetzt wird, in der Regel ein Rechtsanwalt, der dann die Aufgabe hat, sich um den Nachlass zu kümmern, die Wohnung aufzulösen, auch zu sichten, ob es Unterlagen gibt im Nachlass, die auf Erben hindeuten. Eigentlich muss der Nachlasspfleger die Erben ermitteln. Aber in der Regel oder häufig bei solchen Fällen, wo keine direkten Angehörigen bekannt sind oder wo auch keine Unterlagen da sind, kann der Nachlasspfleger nicht sehr viel machen, sofern sich der Fall nicht im unmittelbaren Bereich abspielt, seines Wohnsitzes oder in der Region. Und häufig ist dann die letzte Möglichkeit, bevor das Fiskuserbrecht greift, dass man noch...
Fiskuserbrecht heißt?
Fiskus, der Staat wird erben. Also wenn keine Erben bekannt sind, auch nach Ermittlung keine Erben bekannt werden, ist der Staat in jedem Fall Erbe. Also es gibt immer einen Erben, in letzter Instanz ist es eben der Staat. Und zuvor werden meistens noch Firmen wie unsere eingeschaltet, die dann aufgrund der größeren Möglichkeiten, die wir haben, des besseren Know-hows, des weltweiten Netzwerks, was es häufig gibt, eben in Erscheinung treten, um Erben zu finden, über Archive, über Kontakte in Standesämtern, auch in Kirchen vor allen Dingen. Adressbücher sind eine wichtige Quelle.
Also eine richtige Detektivarbeit. Sind Sie sowas wie ein Privatdetektiv?
Na, das kann man so direkt nicht. Also es ist schon eine Detektivarbeit, das ist richtig, aber unser Ermittlungsspielraum ist auch begrenzt. Also wir ermitteln lediglich in Archiven. Also wir gehen jetzt nicht direkt, so wie ein Detektiv jetzt von Haus zu Haus und gucken an die Türschilder beispielsweise oder sowas, sondern wir machen alles mehr oder weniger vom Schreibtisch aus, beziehungsweise eben direkt in Archiven.
Schon. Und Sie sind von Haus aus Historiker?
Ich bin Historiker. Das passt dann gut. Ursprünglich Historiker und auch habe auch Spanisch studiert und also Fremdsprachen sind ein wichtiger Faktor hier in der Tätigkeit auch. Ja, und eben als Historiker ist es ja bekannt, die Aufstiegsmöglichkeiten sind begrenzt und da muss man natürlich schauen und durch Zufall nach meiner Promotion kam ich dann zu einer Firma, die gerade einen Mitarbeiter suchte in Berlin, die Gengesellschaft für Erbenermittlung und da habe ich mich beworben und es klappte sofort und das ist eine Tätigkeit, die auch meinem Hobby sehr entgegenkam. Genealogie, also Ahnenforschung, generell Familienforschung, ist ja auch eine historische Hilfswissenschaft. Und insofern war das kein großes Problem.
Und da haben Sie dann jetzt einen Job erwischt, der tatsächlich spannend ist. Bei der Geschichte, die wir jetzt hören werden, da stirbt eine Frau in Duisburg.
Naja, ja, es ist eine ledige Frau, die hochbetagt, 94 Jahre alt, ist in Duisburg verstorben, in Köln geboren 1917. Es gab einen Nachlasspfleger, der aber im Nachlass selbst keinerlei Hinweis fand auf Verwandte, kein Testament, überhaupt keinen Ansatzpunkt hatte und bat mich daraufhin, Nachforschungen zu betreiben.
Wie viel waren da zu vererben?
Circa 170.000 Euro.
Naja, das ist eine Menge.
Bargeld, wohlgemerkt, kein Grundstück, was auch noch ein Thema sein könnte, aber es war Bargeld und insofern durchaus lohnenswert für alle Beteiligten.
So, dann haben Sie losgelegt. Sind Sie irgendwie auf eine Spur gestoßen?
Ja, na, ich hatte das Geburtsdatum. Das war in Köln zufällig und da ich in Köln ja sitze, da war das insofern kein großes Problem. Habe die Geburtsurkunde ermittelt und habe die erhalten. Die Eltern standen natürlich da drauf und dann habe ich zunächst mal versucht, Geschwister zu finden, weil Kinder waren nicht vorhanden, das war klar, sie war auch keine Unehelichen. Stellte dann aber fest, dass sie adoptiert wurde von einem Onkel, von einem leiblichen Onkel, was schon darauf hindeutete, dass also das elterliche Verhältnis nicht das Beste war, was dann auch sich herausstellte. Es gab eine Scheidung. Die Erblasserin ging mit zur Mutter. Sie hatte noch eine Schwester, was ich dann feststellte, die aber nicht in Köln, sondern in Eisenach geboren war. Dann auch noch einen Bruder, der aber, das ist eben auf der Urkunde gleich ersichtlich gewesen, eben 1940 im KZ Mauthausen von den Nationalsozialisten umgebracht wurde. Auch kinderlos, also eine traurige Geschichte, aber hier war eben kein Ansatz mehr. Ich musste also versuchen, das Schicksal der Schwester zu klären und auch der Eltern, denn es hätte ja theoretisch sein können, dass da noch weitere Ehen waren nach der Scheidung. Aber der Vater verstarb. Und dann blieben noch die Mutter und die Schwester.
Diese ganze Arbeit, die passiert tatsächlich in Archiven. Sie fordern dann Dokumente an, fahren auch dahin?
In der Regel schon. Also wir versuchen es erst einmal schriftlich. Und wenn das nichts bringt, weil Suchanfragen suchen sie im Zeitraum von bis, das ist natürlich eine zeitaufwendige Arbeit und viele Archive sind dazu personell nicht in der Lage, dann fahren wir auch selber. Und ich bin auch nach Duisburg gefahren, ins entsprechende Archiv, habe ich dort umgesehen. erstmal prophylaktisch die Großeltern ermittelt. Vielleicht dachte ich mir, kommt man über entfernte Verwandte doch noch auf die Schwester und die Mutter, und fand dann heraus, dass der Großvater ja aus einer Ehe 18 Kinder hatte.
Und ach du meine Güte.
Darunter den Vater der Erblasserin. Ja, und habe dann auch durch Zufall erfahren, dass der Urgroßvater wiederum in den 1840er Jahren ja in Homberg, das ist ja am Rhein dort in Duisburg, heute zu Duisburg gehöre ich, damals Moers wohl, das Zollprivileg erhalten hat. Also er durfte den Rheinzoll kassieren dort. Und das war insofern Basis für einen gewissen Wohlstand. Tja, interessant.
Dann gab es eben dieses Geld. Nur sind ja 18 Kinder eine Menge. Wie sind Sie vorgegangen? Wie geht man davor, dann herauszufinden, wer da noch lebt, ja, wer da erbberechtigt ist, wer vielleicht dieses Geld bekommen kann?
Naja, zunächst war es ja immer noch offen, was aus der Schwester geworden ist. Die war ja als nächste erbberechtigt.
Genau.
Aber wie gesagt, keine Spuren, nichts zu finden. Dann habe ich versucht, diese 18 Geschwister zu überprüfen. Und da stellte sich schnell heraus, 10 waren bereits im Kindesalter verstorben. Es ging mir also darum, lebende Nachkommen dieser Geschwister zu finden, um im ersten Schritt erstmal Informationen zu erhalten, möglicherweise zu der Schwester. Wenn, falls die verstorben sein sollte, wären das ja die Erben in der nächsten Ordnung, Cousins, Cousinen oder deren Nachkommen wiederum. So, dann stellte sich eben heraus, dass da nur 3 von diesen vielen Geschwistern noch Nachkommen hatten. Und dann kam mir ein Zufall zu Hilfe. Ich habe eine Kollegin aus Amerika in Köln, und die sagte dann, warum gucken wir nicht mal, ob da eine Auswanderung stattgefunden hat. Wenn man keine Spur findet, kann ja sein, dass die Personen irgendwo rausgewandert sind. Und ja, sie ist ja versiert in Online-Recherche und kam dann zu mir und sagte, ich habe was gefunden, und zeigte mir die Kopie eines Grabsteins aus Niagara Falls auf der kanadischen Seite der Niagara-Fälle.
Und das war die Schwester?
Das war die Schwester und die Mutter.
Wow.
Die sind 1964 beide ausgewandert. Und genau an die Niagara-Fälle und sind dort auch verstorben in den 1980er, 90er Jahren. Und das war auf einem Grabstein eindeutig zu identifizieren, der Geburtsname und auch die Mutter mit Datum.
So, Sie haben dieses Bild dieses Grabsteins gesehen, wussten, diese Spur ist passé, die sind verstorben.
Naja, ich musste zunächst mal schauen, ob nicht doch noch Kinder sind in Kanada. Das kann ja durchaus sein. Die war ja verheiratet. Und dann haben wir unsere amerikanische Tochtergesellschaft gebeten, dort zu recherchieren, die wiederum eine kanadische Partnerfirma gebeten hatten, dort vor Ort zu prüfen. Und dann stellte sich schnell heraus, es gibt ein Testament von dieser Schwester. Sie war vorverstorben, das Testament wäre also hier wirkungslos. Aber es hätte ja sein können, dass dort Erben benannt sind, leibliche Verwandte. Und es war auch die Rede von einer Tochter, die wir dann auch ermittelt haben. Und ursprünglich dachten wir, das war's, das ist eine Erbin, Alleinerbin. Bis sich dann herausstellte auf der Geburtsurkunde der Tochter, das war eine Stieftochter aus der ersten Ehe des Ehemannes der Schwester.
Die dann natürlich da nicht erbberechtigt war.
Wusste das nicht. Sie dachte, ja, sie galt immer als Tochter. Und sie hat, die Schwester hat immer gesagt, das ist meine Tochter. Aber es war eine Stieftochter.
Das heißt, Ihre Recherchen haben auch dazu geführt, dass sich Familienverhältnisse sehr spät irgendwann geklärt haben.
Ja,
so ist sie das. Hatte keine Ahnung. Haben Sie das mitbekommen, wie sie davon erfahren hat?
Irgendwie? Naja, indirekt durch unsere Kollegen. Sie hatten ursprünglich ja gemeint, sie wäre Erbin, haben ihr das offengelegt. Sie kannte die Erblasserin auch. Für sie war das so eine Art Großtante. Klar war es ja auch. Aber plötzlich dann, als die Urkunde vorlag, mussten wir leider sagen, ja, tut mir leid, nach deutschem Recht ist das nicht möglich. Das ist Enttäuschung, aber immerhin, es war eine Erkenntnis mehr. Und das heißt, für mich hieß es das natürlich, die Ermittlungen der nächsthöheren Erbordnung fortzusetzen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind tätig geworden, Ihre Firma, Sie haben Ihre Kollegin mit einbezogen, eine Tochterfirma in den USA, die eine Tochterfirma in Kanada, das kostet doch unglaubliches Geld. Wie wird das eigentlich bezahlt, Ihre Arbeit?
Ja, es ist also auch ganz klar geregelt. Wir, sobald wir Erben finden, vereinbaren wir mit diesen Erben ein Erfolgshonorar. Das heißt also, wir sind auch gerichtlicherseits gehalten, das so zu tun, wir werden nicht bezahlt von unseren Auftraggebern. Das heißt also, wir sagen, im Erfolgsfall, also wenn nachgewiesen werden kann, dass diese Personen erben, erhalten wir so zwischen 20-35%, so gibt das die Rechtsprechung vor, je nach Schwere des Falles. Und das garantiert uns die Erben mit der Unterschrift dieser Vereinbarung. Dann haben wir eine gewisse Sicherheit. Wir gehen mit allen Kosten in Vorleistung. Das heißt also, ein potenzieller Erbe muss nichts bezahlen, solange er nicht irgendwann Geld sieht. Und das ist unser Risiko, was wir tragen. Und das genau in dem Fall hier, das ist natürlich kostenaufwendig. Da allein die beiden Urkunden, die wir brauchten, jeweils 1.000 Euro im Schnitt.
Das ist erstmal viel Geld.
Viel Geld.
Aber es waren ja fast 200.000 Euro, die dann vielleicht vererbt werden könnten. Nur hat sich eben dann herausgestellt, die Tochter der Dame in Kanada war nicht erbberechtigt.
Genau.
Sie mussten also weitersuchen.
Und ich hatte ja schon Vorarbeit geleistet im Archiv dort und habe ja diese 17 Geschwister des Vaters gefunden.
Von denen 10 schon gestorben waren
als Kinder. Genau, und bei 3 war mir klar, da gibt es noch Nachkommen. Und dann fand ich aber letzten Endes insgesamt 7 Personen.
Was waren das für Leute, die Sie dann da gefunden haben?
Ja, das muss man sagen, es waren sehr unterschiedlich, also sehr in ärmlichen Verhältnissen lebende Leute, ältere Leute, auch über 80 zum Teil. Und dann eben auch besonders ein Fall, wo man sagen muss, also dem konnte man wirklich helfen. Der hat einen Schicksalsschlag hinter sich. Noch in den 50ern, relativ robuster Mensch, aber der ja, hatte mir auch die Vereinbarung unterschrieben. Lief alles wunderbar. Und als es dann irgendwann soweit war, das Erbe auszuzahlen, das heißt, es mussten Konten aufgelöst werden, es mussten Vollmachten beschafft werden. Und da war plötzlich Funkstille. Also ich habe von allen Leuten die Vollmachten bekommen, aber von diesem Erben nicht.
Obwohl Sie vorher eine Vereinbarung geschlossen haben und auch schon Kontakt zu ihm hatten.
Ja, er hatte mir auch seine Mobilnummer gegeben und sagt, er muss demnächst mal ins Krankenhaus, alles wunderbar. Aber als es danach ungefähr ein Jahr später, kein Kontakt mehr. Ich habe angerufen, nur die Mailbox, ich habe geschrieben mehrfach, Verwandte, die haben keinen Kontakt gehabt. Bin dann hingefahren, das war in Nordhessen, das Haus, ja, okay, aber es ging keiner an die Tür. Es war kein Nachbar in der Lage zu sagen, wo der Mensch ist. Vergingen wieder Wochen, die anderen Erben haben natürlich gedrängelt. Klar, es liegt alles vor, die Voraussetzungen sind da für die Auszahlung. Bis ich dann irgendwann mit der Bank verhandelt habe, wie kann man das eventuell regeln? Das ist ein Neuntelanteil, kann man das nicht eventuell zurückbehalten? Aber das war nicht möglich. Und plötzlich bekam ich dann doch einen Anruf von diesem Menschen nach Wochen. Mit brüchiger Stimme erzählte er mir dann, ja, er hätte jetzt auf den Anruf gehört, Mailbox gehört. Und was ist denn nur? Er hat also Probleme, er hat einen Suizidversuch hinter sich gehabt.
Ach du meine Güte.
Ja, und ist gerade sozusagen aus der Klinik oder in der Klinik in dem Zustand gewesen, wo er wieder teilnehmen konnte am Leben. Ja, aber hat doch Interesse signalisiert und er wusste ja, worum es ging. Er braucht ja dringend Geld und naja, dann haben wir dann vereinbart, dass ich ihn in der Klinik quasi abhole zu einem Notar oder ja, in dem Fall zu einer Bank fahre, die Unterschrift unter die Vollmacht beglaubigen lasse, die Ausweiskopie beglaubigen lasse und ihn zurückbringe.
Das heißt, Sie haben tatsächlich das Erbe sozusagen persönlich vorbeigebracht?
Später, ja. Zunächst mal die Vollmacht. Das waren immerhin also 300 Kilometer Fahrt hin und zurück, ja. 600 Kilometer. Das klappte auch und dann hat er mir seine Geschichte erzählt. Ja, Lkw-Fahrer, Unfall, Führerscheinentzug, Alkohol. Naja, das kann man sich vorstellen, wie es gelaufen ist. Und er wollte aber neu anfangen. Hat aber kein Konto mehr gehabt, also war abgebrannt.
Völlig blank.
Abgebrannt, kann man so sagen. Aber eben netter Mensch und eben schweren Schicksalsschlag gehabt. Da hatte ich durchaus Verständnis. Und naja, und so haben wir das dann vereinbart. Wenn das Geld kommt, dann bringe ich ihm das. Er war auch nicht mehr mobil, also konnte nicht fahren. Verging wieder eine Woche und die Bank war jetzt natürlich geneigt, das zu zahlen, weil alle Vollmachten vorlagen. Und dann habe ich ihm praktisch dann in einem schönen Umschlag diese knapp 10.000 Euro übergeben.
Mit denen dieser Mann dann neu in sein Leben starten?
Ja, so hat er mir das gesagt. Er will neu anfangen. Er hatte noch Rehabilitationsphase zu absolvieren, aber er war guten Mutes und das war sozusagen ein Geschenk zur rechten Zeit für ihn.
Das ist ein wunderbares Ende einer sehr verzweigten Suche nach Erben. Vielen Dank, Herr Zeisler, dass Sie das erzählt haben. Ja. Erben verbindet, ihr hört die 100 in der Radio Wissen. Man sagt ja immer, wir Menschen sind einzigartig und in der Summe stimmt das sicher auch. Genau denselben Menschen gibt es nicht nochmal, nicht mal bei Zwillingen. Aber einzelne Merkmale finden sich dann doch immer, die gleich sind. Bei uns in der Familie zum Beispiel ist es das Kinn. Meine Geschwister, meine Cousins, meine Nichten und Neffen, alle aus der Linie meines Vaters haben ein sehr ähnliches Kinn, das Schmidtsche Fliehkinn. Ja, das wird weitervererbt, von Generation zu Generation. Nur ist so ein Fliehkinn eine harmlose Sache. Da kann man zum Beispiel ein Bart drüber wachsen lassen. Es gibt aber Familien, da werden Dinge von Generation zu Generation weitergegeben, die sind gefährlich. Nicht nur für diejenigen, die davon betroffen sind. Daniel Stender über eine Krankheit, die lange unentdeckt blieb und einer Familie sehr, sehr viel Leid gebracht hat.
I wish I could speak German. I can't. Je parle français et espagnol.
Benjamin Gilmer ist ein sympathischer Mensch. Er ist 44 Jahre alt, sieht aber deutlich jünger aus.
So I'm a family practitioner, so I'm a general medicine doctor who does family medicine and obstetrics.
Er spricht schnell, engagiert und humorvoll. Obwohl seine Geschichte und die von Vince Gilmer, der zufällig den gleichen Namen trägt wie Benjamin Gilmer, obwohl diese Geschichte alles andere als lustig ist.
Like it was a cruel killing. What happened?
Die Geschichte der beiden Dr. Gilmers ist eine über den Fluch der Vererbung. Man könnte sie leicht als Stephen King-Geschichte erzählen und dann würde sie so beginnen.
Ich suchte einen Job und in dieser kleinen Klinik auf dem Land war gerade eine Stelle frei geworden.
And the only job available was in this small country clinic outside of the town where I live.
Als Benjamin Gilmore 2009 seine Stelle an der kleinen Klinik in der Nähe von Asheville in North Carolina antritt, da hatte er schon von den Gerüchten gehört, die es um seinen Vorgänger gab, einen gewissen Vince Gilmore.
And before taking the job, there was a lot of concern, unbeknownst to me, that I shared the same name with the previous doctor there, whose name was Vince Gilmore.
Ich wusste nur, Vince Gilmore hatte etwas Schlechtes getan. Aber was genau, das wusste ich nicht.
He had done something bad. I didn't really know any of the details.
Nach kurzer Zeit weiß Benjamin Gilmore, wer sein Vorgänger war, beziehungsweise was er getan hatte.
I realized that he had brutally murdered his father back in 2004.
Zu dem Zeitpunkt, als Benjamin Gilmore die neue Arbeit antritt, sitzt sein Vorgänger Vince Gilmore im Gefängnis. Verurteilt zu lebenslanger Haft, weil er seinen Vater umgebracht hatte, einen 60-jährigen, psychisch kranken Mann, der im Rollstuhl saß.
He cut all of his fingers off, one by one, with some pruning shears, and then strangled him and threw him on the side of a road, you know.
Benjamin Gilmore ist beunruhigt, er schläft schlecht. Er denkt darüber nach, was geschehen würde, wenn Vince Gilmore aus der Klinik entkommen würde. Vince Gilmore wird zu so etwas wie seinem persönlichen Gespenst. Einmal erzählt ihm ein Patient, Vince Gilmore wisse genau, wer seinen Platz in der Klinik eingenommen habe.
Er hatte gar keine Ahnung, dass es mich gibt. Ich hatte immer angenommen, er würde ganz genau wissen, dass ich seinen Job, seine Patienten und sein ganzes Leben übernommen hatte.
I always imagined that he did know that I had assumed his life, that I had assumed all of his wealth, and that I had sort of, you know, continued marching where he left off. Because the time when I came to the clinic was essentially, you know, I was essentially about the same age as he was when he left. So it was sort of this continuum of Dr. Gilmore's and, you know, increasingly I became sort of obsessed by him.
Aber der brutale Mord und die mysteriöse Namensgleichheit verstellen den Blick darauf, dass der Fall von Vince Gilmore weitaus komplexer ist.
Something clearly was missing in the story because everyone loved him. Every single patient of his, and I had inherited a lot, most of his patients.
Viele Patienten erzählten, Vince Gilmore war ein guter Mensch.
So through hearing the stories of his patients and hearing about the reverence that Vince Gilmore had for humankind and for medicine in general, you know, it just didn't make sense that he would have done such a thing. So they described him as one of the kindest men they had ever met.
Für seine Patienten war er einer der besten Ärzte, die sie je hatten. Ein bescheidener Mann. Einer, der alles für seine Patienten gab.
If a mouse came into the clinic in the wintertime, he would pick the mouse up and carry him outside.
Wie passen diese Geschichten zusammen? Der gute Dr. Gilmore, der eine Maus rettet, und der Mann, der den eigenen Vater erwürgt. Benjamin Gilmore macht sich auf die Suche nach Antworten. Zusammen mit einer Freundin, der Radiojournalistin Sarah König, recherchiert er über ein halbes Jahr. Hier ein Ausschnitt aus der dabei entstandenen Sendung.
Now at Wallens Ridge, they led us to the visiting room. Several other inmates were already there. And after a while, they brought in an old man. At least he looked like an old man. Bent and shuffling. And of course, that was Vince. He's only 50, but he looks awful.
Die Sendung mit dem Titel Dr. Gilmore und Mr. Hyde hörten in den USA 5 Millionen Menschen. Die Geschichte, die Gilmore und König erzählen, ist die eines Justizirrtums.
Any you know layman off the street could have looked at him and said, that guy is not right. So you know it was.
Es war eine Farce. Jeder Laie hätte gesagt, der Mann hat ein Problem. Und vor Gericht war niemand in der Lage, seine Krankheit zu erkennen. Einmal während des Prozesses fing er zu weinen an und der Staatsanwalt fragte, geht es Ihnen gut? Und er sagte, nein, es geht mir nicht gut.
Als Benjamin Gilmer und Sarah König ihn im Gefängnis besuchen, wird schnell klar, Vince Gilmer ist krank. Das Gericht aber hatte ihn als normalen Verbrecher behandelt und entsprechend verurteilt.
You know, he walked funny at a shuffling gait. He described it perfectly, that he was hearing voices, you know, that told him to kill his father.
An dem Tag, als er seinen Vater tötete, hatte er Wahnvorstellungen. Da waren diese Stimmen, die sagten, dass er ihn töten sollte.
Those are clear indications of psychosis. You know, he when you go down the checklist in retrospect, you know, he has all the symptoms.
Das seltsame Zittern, die unwillkürlichen Bewegungen, die Wahnvorstellung, all das sind Anzeichen von Chorea Huntington, einer sehr seltenen und tödlichen Erbkrankheit, durch die sich die Persönlichkeit eines Menschen verändern kann. Die Richter aber nahmen an, Vince Gilmer würde das nur vorspielen, um besser wegzukommen.
You know, Huntington's disease is a very curious one. It's a very, you know, insidious disease in that it can masquerade as lots of things in its early stages. And so, you know, I can understand how someone may not have picked up on Huntington's disease initially.
Die Diagnose von Chorea Huntington ist kompliziert. Im frühen Stadium der Krankheit kann man sie leicht mit anderen Krankheiten verwechseln. Aber er war 10 Jahre lang im Gefängnis und die Symptome verschwanden nicht. Niemand kann sowas vortäuschen. Ich habe für meine Studenten mal versucht, diese Symptome vorzutäuschen. Ich habe es nur 30 Sekunden durchgehalten.
I tried to fake it for 30 seconds. I couldn't do it. For my medical students, I couldn't continue it for more than 30 seconds.
Auch der Vater von Vince Gilmer litt offenbar an Chorea Huntington, doch die Krankheit wurde nie diagnostiziert.
So no one in his family was diagnosed with Huntington's. I've gotten to know his mother well through this process, and you know, his mother talks about, you know, their family tree.
In der Familie des Vaters gab es immer wieder Fälle der Krankheit. Alle Männer zeigten Symptome von Chorea Huntington.
All the males on his father's side have exhibited symptoms of Huntington's.
Medizinisch gesehen ist der Fall klar. Verantwortlich für die Krankheit ist eine genetisch verursachte Proteinmutation. Diese abstrakte Diagnose aber steht für eine zerstörte Familie. Vince Gilmer sagt, dass er und seine Schwester im Alter von 6 und 3 Jahren vom Vater sexuell missbraucht wurden.
His father, of course, had Huntington's disease that was undiagnosed. His father was in the end stages of his disease. Now it was thought that his father had schizophrenia, but he did not. He had Huntington's.
Die Ärzte dachten, er litt an Schizophrenie, aber es war Chorea Huntington. Und es ist bemerkenswert, wie sehr es Vince leid tut, trotz allem.
It's kind of amazing that he still has, you know, compassion for his father.
Benjamin Gilmer betrachtet es als seine Aufgabe, als seine Mission, Vince Gilmer aus dem Gefängnis zu holen. Denn trotz der Diagnose Chorea Huntington wurde er nicht in ein Krankenhaus oder in eine psychiatrische Anstalt verlegt.
He's no longer a ghost. Yeah, he's become a friend. You know, it's hard to articulate this exactly because, I mean, he has been a patient of mine, but I guess he's more of a friend now than anything, or almost like a family member, because I feel this intense responsibility, you know, to do something about him. I don't know what he is exactly, but he's always on my mind, and I won't be able to liberate him from my mind until we get him out of prison.
Doch das ist sehr schwer im amerikanischen Justizsystem. Nach der Ausstrahlung der Radiosendung über die beiden Dr. Gilmers meldeten sich auch engagierte Anwälte, die Benjamin Gilmer ihre Hilfe anboten. Nur, auch wenn Vince Gilmer aus dem Gefängnis kommen sollte, die Geschichte von Chorea Huntington in seiner Familie geht weiter. Auch die Kinder seiner Schwester zum Beispiel könnten betroffen sein. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50%.
Das Erbe des Dr. Gilmer. Daniel Stender hat uns die Geschichte erzählt. Gefunden haben wir sie bei den Kollegen von der US-Radioshow This American Life. Die Radiowissen hier, die 100. Es ist ein Schatz, der da lagert in Berlin. Ein Schatz, der noch nie vollständig geborgen wurde. Man weiß nicht, was noch alles drin ist. Eine Sammlung ist es von Stimmen aus aller Welt. Das Lautarchiv, gewissermaßen das Erbe von Wilhelm Dögen. Der Phonetiker hat 1915 damit begonnen, Stimmen zu sammeln. Es wundert ein bisschen, dass dieser Schatz noch nicht vollständig gehoben wurde, dass da schimmlige 100 Jahre alte Wachswalzen liegen, Magnettonbänder und keiner weiß, was drauf ist. Obwohl das alles in der Humboldt-Uni Berlin lagert. Und obwohl auf den Aufnahmen, die man gehört hat, wirkliche Entdeckungen waren. Dörte Fiedler hat sich es angehört.
Alle Pässe. Goodbye, Michael Lenny. Alle A.O.T.
Das ist samoanisch. Der Text eines Liedes. Eines Abschiedsliedes. Gesprochen von einem jungen Mann samoanisch-englischer Abstammung. Der Mann heißt Peter Meredith. Er ist 25 Jahre alt. Wir werden ihn noch besser kennenlernen, aber dazu später. Die Aufnahme jedenfalls ist aus dem Jahr 1917. Und dass es sie gibt, verdanken wir diesem Mann.
Jetzt hören Sie mal eine Platte, die uns den Urrundfunk gibt, nämlich die Trommelsprache der Neger. Seit tausenden von Jahren benutzen da die Neger eine Nachrichtensprache, eine Sprache, die Nachrichten verbreitet durch ganz bestimmte Trommel.
Diese begeisterte Stimme gehört einem Herren des vorigen Jahrhunderts, Wilhelm Dögen.
Da gibt es zunächst, wie beim Rundfunk, auch Ankündigungszeichen. Und so hören Sie jetzt mal ein Ankündigungszeichen. Wir haben also ganz deutlich gehört, dieter, dieter, dam, 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 da, dam, 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 dieter, dieter, dam, 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 da, dam, dam, dam. Jetzt weiß jeder Neger, dass jetzt eine ganz wichtige Nachricht kommt.
Er war Englischlehrer, Phonetiker und Leiter der Lautabteilung in der Preußischen Staatsbibliothek. Vor allem aber war er technikbegeisterter Pionier in der Verwendung damals moderner Aufnahmetechniken. Er lebt natürlich heute nicht mehr. Seine Stimme aber ist konserviert und somit irgendwie unsterblich. Die Aufnahme habe ich aus einem der ARD-Rundfunkarchive. Sie stammt aus dem Jahr 1952. Da war er bereits 75. Ein rüstiger Gentleman mit Schnauze und weißem Haar.
Kommen wir mal näher und jetzt erfahren Sie die Nachricht, ein weißer Mann kommt.
Als ich ihn das erste Mal sprechen hörte, bin ich ein bisschen zusammengezuckt. Jemand, der im öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Negern spricht, heute nicht mehr denkbar. Dögen ist Berliner. Er wird 1877 im Jahr der Erfindung des Phonographen durch Thomas Alva Edison geboren. Eine Erfindung, die sich schicksalshaft mit seinem Leben verknüpft und die in ihm einen etwas größenwahnsinnigen Plan reifen lässt.
Wir haben etwa über 3000 Aufnahmen auf 3000 Kupfermatrizen gemacht. Das sind nur die Stimmen der Völker von etwa 250 Völkern der Erde. Und so konnte man und kann man in meinem Institut die Sprachen, die Musik und die Laute im Klang und im Bild und den Text zugleich studieren.
Man hört ihm den Stolz auf sein Lebenswerk an, oder? Ein Stimmenmuseum wollte er schaffen. Eine eigens dafür 1915 gegründete Kommission, die Königlich-Preußische Phonographische Kommission, machte sich zur Aufgabe, erstens Sprachen sämtlicher Völker der Erde, zweitens sämtliche deutsche Mundarten, drittens Musik und Gesang sämtlicher Völker der Erde, viertens Stimmen der großen Persönlichkeiten und fünftens Verschiedenes zu sammeln. Eine vollständige Sammlung der Sprachen und Dialekte der Welt, bereitgestellt für Wissenschaft und Lehre. Das ist die große Idee, die er verfolgt. Geglückt ist ihm das nur teilweise. Hinterlassen hat er vor allem ein riesiges chaotisches Erbe in Form von tausenden Schellackplatten, Wachswalzen und den dazugehörigen Papieren, Fotos und anderen Dokumenten. Alles hauptsächlich aus der Zeit zwischen 1915 und 1944. In Dögens Sinne phonetisch, also sprachwissenschaftlich, ist mit diesem Material nie wirklich geforscht worden. Der Wert dieser Stimmensammlung liegt woanders. Verstaut und zum Teil digitalisiert, verweilt seine Hinterlassenschaft heute im sogenannten Lautarchiv an der Humboldt-Universität Berlin.
Hallo. Morgen.
Hier treffe ich Sarah Grossert.
Ich komme hier gleich schon mit gezücktem Mikrofon.
Sie ist Musikwissenschaftlerin und betreut die Sammlung stundenweise. In großen grünen Metallschränken lagern an die 7500 Schellackplatten. Sie kennt sich ganz gut aus damit. Und jeder, der sich für die Aufnahmen interessiert, kann sie jetzt hier mit ihrer Hilfe hören. Das war nicht immer so. Als ich das Lautarchiv das letzte Mal vor 4 Jahren besuchte, gab es niemanden, der sich noch mit der Sammlung auskannte und sie betreute. Alles lag brach. Die Türen waren verschlossen, die Kisten mit den Wachswalzen verstaubt. Die Aufnahmen fristeten ein Schattendasein. Sehr erstaunlich, angesichts des Schatzes, der sich in den Schränken verbirgt.
Und das kann man jetzt hier schon anhören? Nee,
anhören geht nur auf Anfrage sozusagen oder persönlich hier im Lautarchiv.
Aber Sie können jetzt schon zugreifen, auf wo man es anhören könnte?
Ich kann das zu, genau. Ich kann
können
da
wir dann
zugreifen.
Mal da kurz reinhören?
Mhm.
Die Tonaufnahme des Samoaners Peter Meredith ist eine der Sprachaufnahmen, wie sie auf 2 Dritteln der Shellac-Platten zu finden sind. Die restlichen Aufnahmen sind Musikaufnahmen. Das zum Beispiel ist ein hindustanischer Gesang. Man könnte meinen, Dögen sei ein Mann großer Reisen gewesen. Wie sonst hätte er all die Aufnahmen machen können? Tatsächlich haben ihn seine Reisen aber selten über Europa hinausgeführt. Nicht er ist zu den verschiedenen Völkern und Sprachen gereist, sondern die Fremdsprachler haben sich sozusagen zu ihm begeben. Allerdings unfreiwillig. Dögen und seine Mitarbeiter profitierten vom Ersten Weltkrieg. Tausende Menschen hielten sich während der Kriegsjahre als Zivil- oder Kriegsgefangene in den dafür eingerichteten Lagern in Deutschland auf. Für Dögens phonographische Kommission bedeutete die Internierung der Fremden vor allem Zugriff auf eine Vielzahl an unterschiedlichen Sprachen und Dialekten. Direkt vor der Haustür sozusagen. An die 2500 Aufnahmen sind so entstanden. Davon 1650 Schellackplatten. Über Peter Meredith weiß man nicht viel. Er ist in Apia, der Hauptstadt Samoas, geboren. Er spielte Mandoline und sprach neben Samoanisch auch Englisch und Deutsch. Zur Zeit seiner Internierung hielt er sich in Hamburg auf. Vermutlich arbeitete er als Schmied, möglicherweise auf einer Werft. Er sprach und sang also nicht etwa in seiner Heimatstadt in den großen Trichter des Grammophons, sondern in einem Zivilgefangenenlager in Berlin-Ruhleben. An einem Sommertag 1917.
Alles, was ich bis dahin von den Kriegsgefangenen gesehen hatte, waren visuelle Zeugnisse, also Fotos. Und es gibt auch so ein paar kleine Filmschnipsel.
Das ist Britta Lange. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und beschäftigt sich schon seit Längerem mit den Aufnahmen des Lautarchivs.
Und das absolut Überraschende und auch sehr Aufregende war eben, in dieses Lautarchiv zu gehen und zu erfahren, ja, hier sind die Tonaufnahmen von den Kriegsgefangenen erhalten, dann eine auszuwählen aus einer Datenbank, einen Kopfhörer aufzusetzen und plötzlich spricht jemand.
Besonders zu den Aufnahmen der indischen Kolonialgefangenen hat sie geforscht.
Und das Gefühl, dass diese Person eigentlich lange tot ist, weil die Aufnahme fast 100 Jahre alt ist und sich trotzdem so anhört, als würde sie mir eigentlich gegenüber sitzen oder auf dem Kopf sitzen mit diesen Kopfhörern, das war schon ziemlich überwältigend. Und ich hatte so das Gefühl, dass mir Geschichte entgegentritt.
Die meisten der nichtchristlichen Gefangenen waren im politischen Sonderlager in Wünsdorf in Brandenburg, im sogenannten Halbmondlager, untergebracht. Aber auch in anderen Lagern wurde geforscht und aufgezeichnet. Viele der italienischen Gefangenen zum Beispiel waren in Limburg an der Lahn. Koreanische und belgische Gefangene wurden in Münster aufgenommen. Tatarische, finnische und russische in Puchheim bei München. In Görlitz sprachen viele Griechen in Dögens Trichter. In Mannheim Georgier und Armenier, in Merseburg Franzosen, in Güstrow Schotten und so weiter.
Genau, wie man sieht, es gibt immer einen handschriftlich ausgefüllten Personalbogen und einen maschinenschriftlich abgetippten. In erster Linie enthält der Informationen zum Sprecher, aber hauptsächlich eigentlich ist es eine bildungsmäßige und eine geografische Verortung seiner Sprache, die er spricht. Weil das Interesse an der Einzelperson gab es ja nicht, ne?
Auf einigen wenigen Bildern, die es zur Aufnahmetätigkeit der Kommission gibt, kann man sehen, wie die Gefangenen in den Grammophontrichter hineinsprechen oder singen. Ein Mitarbeiter der Kommission, manchmal ist es Dögen selbst, fixiert den Kopf und hält den vorher aufgeschriebenen Text in Augenhöhe des Sprechers. Andere stehen herum und schauen zu, scheu, müde, neugierig vielleicht. Eine stille Momentaufnahme. Über die Empfindung der Sprecher in dieser Situation lässt sich nur spekulieren. Das Programm der Kommission war eigentlich, die jeweiligen Aufnahmen so gut es geht zu dokumentieren. Also eine Niederschrift in der Landessprache, eine phonetische Umschrift und eine Übersetzung, möglichst ins Deutsche.
In der Realität sieht es aber so aus, dass diese Umschriften bei ganz vielen Aufnahmen fehlen. Und das bedeutet auch, dass wir bei vielen, vielen Aufnahmen, die sich in der Sammlung befinden, bis heute nicht wissen, was die Leute wirklich sagen. Zumal es eigentlich immer nur eine ganz rudimentäre Angabe zum Inhalt gibt. Und dahinter kann sich dann, wie wir gemerkt haben, bei den Recherchen alles verbergen.
Der Kommission waren die Inhalte offenbar viel weniger wichtig als die Tatsache, dass die Gefangenen in flüssiger Rede sprachen.
Also das wäre Nummer 1150, 51 und 52.
Ja, Bengali, PK 1150, Geschichte von der Möwe, Mohammed, wie heißt er?
Mohammed Hassin steht
Hassin,
da.
Oder so, ne? Ja, sowas. Geschichte von der Möwe, genau.
Ein Archiv der Stimmen der Völker für sprachwissenschaftliche Zwecke sollte angelegt werden. Das war das Ziel der Kommission. Für uns heute ist allerdings viel wichtiger, was die Aufnahmen uns über die Zeit ihrer Entstehung sagen. Was die Sammlung so bedeutend macht, kann man am Beispiel der folgenden Tonaufnahmen besonders gut sehen. Durch einen Zufall ist Britta Lange auf sie gestoßen.
Und die hieß Die Geschichte von der Möwe und sie war unübersetzt, eine der wenigen Aufnahmen in bengalischer Sprache, in Bengal. Und wir haben uns um diese Aufnahme nie gekümmert, weil wir dachten, es ist eine von den Fabeln, von denen es sehr viele im Lautarchiv gibt. Also es gibt ganz viele Geschichten von der Katze und dem Papagei oder dem Schwan und dem Kranich und so weiter.
Auf drei Schellackplatten erzählt der Sprecher Mohammed Hossin die Geschichte der Möwe. Und Britta Lange hatte keine große Erwartung, als sie die Aufnahme zur Übersetzung verschickt. Was diese dann allerdings offenlegt.
Das war wirklich wie so eine, wie soll man das sagen? Ja, wie so ein Erdbeben oder so.
Hört, ihr Seeleute, wir sind in Gefahr. Im Jahr 1916, Sonntag, den 16. Januar, abends um 7 Uhr, erschien ein deutscher Kreuzer mit dem Namen Möwe längsseits, grüßte durch das Megafon und fragte, wie ist der Name eures Schiffs? Captain Oliver antwortete, mein Schiff heißt Clan MacTavish.
Dann kam eben heraus, dass auf diesen drei Platten der Gefangene die Geschichte erzählt hat, wie er selber als Officer's Boy, heißt die englische Übersetzung, ist wahrscheinlich Adjutant, auf einem britischen Schiff der Clanline von Indien losgefahren ist mit indischer Besatzung und dann von dem deutschen Schiff Möwe, Kriegskreuzer Möwe, angegriffen worden ist. Und dieser indische Gefangene schildert eben, wie das ablief.
17 Männer waren durch die 5 Kanonenschüsse der Möwe umgekommen. Der Captain der Möwe sagte zu uns, ihr seid Muslime, schlug uns und zählte uns durch. Dann sagte er, ihr werdet arbeiten.
Aber da müssen sie ja Luftsprünge gemacht haben.
Ja, also das war unglaublich.
Das war total aufregend.
Ja, das war unglaublich aufregend. Also es war wirklich, dass wir gedacht haben, das kann nicht sein. Wir haben hier ein Archiv von Stimmen und keiner weiß, was die Leute sagen. Und tatsächlich sind da Geschichtsberichte dabei, die uns erzählen vom Ersten Weltkrieg, wie das noch nie jemand gehört hat. Und das Ganze ist unwillkürlich. Die Tonaufnahme ist ja nicht gemacht worden, weil die Gefangenen gefragt wurden, wie haben sie denn den Ersten Weltkrieg erlebt, sondern die ist gemacht worden, um ein Sprachbeispiel in bengalischer Sprache, am besten noch zu Sprachlernzwecken, zu produzieren. Und das heißt, man hat sozusagen eine Art unwillkürliches Archiv von Zeitzeugnissen. Und als solche sind diese Aufnahmen auch ernst zu nehmen.
Oh Gott, was für Kämpfe. Vielleicht sehen wir uns nie wieder. Dichter, was soll ich schreiben, wenn es hier mit mir zu Ende geht? Brüder, Seeleute, wenn ich Fehler gemacht habe, vergebt mir bitte. Mein Name ist Mohammed Hussein. Ich bin Adjutant auf der Clan McTavish. 1918, 4. Februar.
Als Mohammed Hussein diese letzten Sätze in den Grammophontrichter spricht, ist er bereits 50 Jahre alt und seit beinahe einem Jahr in deutscher Gefangenschaft. Er hat sicher nicht geahnt, wer seine Stimme und seine Geschichte einmal hören würde. Wenn er sagt, höre Bruder oder hört ihr Seeleute, vielleicht hat er sich dann vorgestellt, dass Menschen, die ihn kennen, Menschen aus der Heimat, es mal hören würden. Vielleicht war er sich bewusst darüber, dass seine Stimme mit dieser Aufnahme der Vergänglichkeit ein kleines Schnippchen geschlagen hat. Es bleibt alles Spekulation. Man weiß nicht einmal, ob er je zurück nach Indien kehrte oder etwa in Gefangenschaft gestorben ist. Wie Geister lagern seine und all die anderen Stimmen in den Schränken des Archivs. Und bisher ist es eben eher Zufällen zu verdanken, dass solche Geschichten wie die von Mohammed Hussein Gehör gefunden haben.
Und dafür, finde ich, steht eben auch dieses Archiv, das es unglaublich viele Zeugnisse aus dem Ersten Weltkrieg bewahrt, die relativ einzigartig sind, weil sie zum Teil eben auch sehr persönliche, biografische und auch historische Berichte enthalten. Und andererseits steht es halt zugleich für alles das, was wir nicht wissen, also diese ganzen Lücken.
Manchmal allerdings werden auch einige Lücken, auf die das Lautarchiv verweist, geschlossen. Das ist noch einmal der Samoaner Peter Meredith. Er war ein junger Mann, als er in Zivilgefangenschaft kam und in Berlin-Ruhleben interniert wurde. In seinem Personalbogen ist er als Halbblut vermerkt. Seine Mutter eine Samoanerin, sein Vater ein Engländer. Im Herbst 2013 erhielt Britta Lange eine E-Mail, die sie mit einer Situation konfrontierte, mit der sie nicht gerechnet hatte. Der in Neuseeland lebende Enkel des Samoaners mit der Registernummer PK895 hatte über Umwege und Zufälle herausgefunden, dass sein Großvater im Ersten Weltkrieg in einem deutschen Zivilgefangenenlager interniert war und dass es sogar Tonaufnahmen aus dieser Zeit gibt.
Ach da, genau.
Wer von den beiden ist es? Dieser Mann?
Mhm.
Ganz junger Mann auch, ne?
Mhm.
Die Tochter von Peter Meredith ist über 80, als sie gemeinsam mit ihrem Sohn und anderen Familienmitgliedern Ende des Jahres 2013 das Lautarchiv besucht, um ihren Vater sprechen zu hören.
Ole tala pa Samoa. Ole tala ua iai upu tawa pa Samoa.
Es war ja so, dass alle ausländischen Personen, die sich bei Kriegsausbruch in Deutschland aufhielten, dass die interniert wurden. Und dazu gehörte er. Also er ist nicht als Kriegsgefangener gekommen. Und sie sagte, er hat nie über diese Zeit im Lager geredet. Und die Familie, zumindest die Kinder, wussten nicht, dass er in einem Lager in Deutschland war. Und dass sie wohl erst nach seinem Tod zufällig ein Foto in seinen Papieren gefunden haben, das ihn zeigt, wie er mit einem Mitgefangenen zusammen Latrinen ausleert. Also ein Foto, was durchaus nicht die würdigste Situation zeigt und was offenbar ja, sich irgendwie erhalten hat. Und darüber sind sie überhaupt erst auf die Idee gekommen, dass er etwas mit einem Lager hätte zu tun haben können.
Die Aufnahmen von Peter Meredith sind ebenfalls unübersetzt.
Aber die haben uns das Lied übersetzt, als sie hier waren. Goodbye, my friend, we are departing. As we travel overseas, don't forget our homeland, Samoa. Always remember us. Genau, aufgenommen am 25. Juni 1917.
Am Ende des Besuchs hat das Archiv ein Foto und so ein Gesicht zu Peter Meredith bekommen. Und seine Nachfahren nehmen eine Kopie der Aufnahme mit ans andere Ende der Welt, nach Hause. Da scheint sich dann ein Kreis zu schließen, als wäre durch diese Übergabe der Aufnahme das Geisterhafte genommen worden.
Dörte Fiedler über das Lautarchiv, wo man ab 1915 alle Stimmen der Welt sammeln wollte. Auf dradiowissen.de, da findet ihr unter 100 eine Bildergalerie, die die Arbeit der Geräuschesammler im Gefangenenlager zeigt. Vier Geschichten rund ums Erben waren das in der 100 heute. Wolfgang Schiller ist immer noch hier im Studio. Ja, dein Fazit?
Ja, das Interessante am Erben ist ja, dass man sich mit Dingen beschäftigen muss, die man so nicht gewollt hat. Also dieses Archiv zum Beispiel, das würde man heute so nicht anlegen. Man würde die Sachen dokumentieren. Jetzt hat man einen Haufen von Schellackplatten und von Walzen. Und trotzdem ist es ein Schatz, zu dem man sich verhalten muss, den man halt auch irgendwie nicht wegwerfen will, sondern den man jetzt irgendwie hat und reinhören will und erforschen will.
Und die Bauchrednerpuppe, ne?
Zum Beispiel,
die das Leben irgendwie verändert. Die Idee, die man erbt und irgendwie was ganz anderes macht.
Genau. Und ich meine, so eine Erbkrankheit, da kann man sich auch nicht aussuchen, wie man sich dazu verhält, aber man muss sich dazu verhalten. Also wir wollen die Geschichte ja noch weiter verfolgen. Es gibt ja jemand, der so Tests anbietet. Man kann auf diese Krankheit sehr sicher testen, aber man hat nichts davon, weil man trotzdem dran stirbt. Es gibt keine Therapie.
Und dann weiß man nur, dass man es kriegen wird.
Genau. Und es gibt die interessanten Geschichten von Leuten, die es nicht wissen wollen, aber die es vielleicht wissen wollen, wenn sie Kinder bekommen.
Ja.
Und das werden wir irgendwann in einer der nächsten Sendungen erzählen.
Also da ist noch Stoff für mehr. Erben kann eine schöne Sache sein,
ja,
wenn es so läuft, aber kann natürlich auch im Streit.
Am unproblematischsten ist Bargeld. Also Bargeld ist hervorragend.
Wenn also jemand noch was übrig hat, gerne. Ne?
Genau.
Der Radio Wissen, einfach mal gucken, ein bisschen googeln, dann wisst ihr, wer wir sind. Erben verbindet, vier Geschichten rund ums Erben. Danke an Nail Al-Saidi, der uns mit Ulrike und der Bauchrednerpuppe bekannt gemacht hat und er uns erzählt hat, wie ein Traum ein Leben verändern kann. Danke an Dirk Zeisler, dem Erbermittler. Danke an Daniel Stender und die Geschichte rund um das Erbe des Dr. Gilmer und danke an Dörte Fiedler, die das Lautarchiv besucht hat, in dem die Stimmen der Welt gesammelt wurden. Danke an Alex Stojanow in der Technik, Julia Roche online und Wolfgang Schiller in der Redaktion. Dieses Mikro erbt gleich Inga Hinkamp. Sie macht eine Stunde Liebe in D-Radio Wissen. Bis dass der Nächste uns scheidet, heißt es da, es geht um serielle Monogamie und die Frage, warum es uns so schwerfällt, mit einem Menschen zusammenzubleiben. Euch ein schönes Wochenende, egal ob allein, mit einem oder mit vielen. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.